NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. September 1851. Die erste Ausgabe der New York Daily Times erscheint.
Die New York Times berichtete detailreich, wie sich Trump als junger Mann in den 60er Jahren um den Kriegsdienst gedrückt hat.
All the news that's fit to print.
Die Terrormiliz Islamischer Staat verteilt laut einem Bericht der New York Times Antibabypillen und weitere Verhütungsmittel an verschleppte Frauen, um sie als Sexsklavinnen systematisch missbrauchen zu können.
All the news that's fit to print.
Neue Enthüllungen über angeblich mindestens 15 gedopte russische Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen 2014 erschüttern die Sportwelt. Nach einem Bericht der New York Times sollen Dutzende russische Sportler in Sotschi gedopt an den Start gegangen und Teil eines staatlich gestützten Dopingprogramms gewesen sein.
Die New York Times, viel gelesen, oft zitiert.
All the news that's fit to print.
Alle Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden. Wer die New York Times liest, findet dieses Versprechen seit mehr als 100 Jahren auf der Titelseite.
Die New York Times ist eine klassische Legacy Newspaper, das heißt also eine Traditionszeitung, ein Newspaper of Record, ein Leitmedium im klassischen Sinne.
Die Grey Lady, die ergraute Dame, wie die Amerikaner die New York Times nennen, hat dabei Maßstäbe gesetzt.
Sie trennt sehr stark immer noch zwischen ihren Opinion Pages, wo Meinungen, Kommentare sehr stark, sehr polarisierend auch veröffentlicht werden. Und andererseits der seriöse, der Nachrichtenjournalismus, der Schwarzbrotjournalismus, wie man es ja auch hier versucht bildhaft zu umschreiben. Das heißt, wo sachliche Chronistenpflicht vorherrscht.
Sagt Dr. Leif Kramp, Journalist und Medienwissenschaftler der Universität Bremen. New York. Das war der wilde Osten der USA. Hier erschien die Zeitung als New York Daily Times zum ersten Mal am 18. September 1851, heute vor 165 Jahren. Die Stadt wucherte und wuchs heran zu einem vibrierenden Moloch. Der Historiker Kenneth Jackson.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg, erlebt die Stadt entscheidende Veränderungen. Vor allem wird sie zu einer richtigen Metropole. 1860 hat sie noch 1 Million Einwohner. Ende des Jahrhunderts sind es bereits 5 Millionen. Mit den Problemen, die sich daraus ergeben, mit Krankheiten, Kriminalität und Brandgefahren, hat New York genauso zu kämpfen wie alle anderen Großstädte der Welt.
Viele europäische Einwanderer landeten in einem explosiven Schmelztiegel, geprägt von ethnischen und sozialen Spannungen. Die Schriftstellerin Fran Lebowitz.
New York war nie eine Stadt, die Einwanderer willkommen hieß. Welche Gruppe auch immer neu hinzukam, sie wurde von allen gehasst. Gerade jene, die ein bisschen früher da gewesen waren, schauten auf die Neuankömmlinge herab. Das war schon immer so.
Eine Stimmung wie gemacht für Boulevardzeitungen, die schon damals mit ihrem Mix aus Mord und Totschlag, Klatsch und Katastrophen Auflage machten. Die New York Times, wie sie bald darauf hieß, verstand sich auch als Massenblatt, aber sie wollte anders sein.
New York als Experimentierstadium für die Yellow Press im 19. Jahrhundert. Das hat die New York Times auch geprägt, also auch als Gegenstück dazu. Das heißt, man hat versucht, den seriösen Journalismus durchaus abzugrenzen zu anderen Nachrichtenformaten, die sich doch sehr stark auf den Boulevard konzentriert haben.
Die erste Ausgabe erschien mit gerade einmal 4 Seiten, zusammengebastelt in einer fensterlosen Lagerhalle. Aber schon damals mit Berichten aus aller Welt und auf Seite 1 mit einem Bekenntnis zur politischen Unabhängigkeit.
Wir sind konservativ, wenn wir denken, dass ein Bewahren unverzichtbar ist für das öffentliche Wohl. Wir werden liberal und fortschrittlich sein, wenn wir davon überzeugt sind, dass Reformen uns weiterbringen. Wir glauben nicht, dass eine Gesellschaft nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden kann. Was wir für richtig halten, soll bleiben. Missstände aber müssen verschwinden.
Und die Leser honorierten diese neue, andere Stimme New Yorks, die der Verleger Henry Raymond begründet hatte.
He did make a success of it initially.
Er war damit sofort erfolgreich. So zeichnete sich seine New York Times bei der Berichterstattung über den Bürgerkrieg aus. Kurze Zeit später brachte sie eine unter dem Namen Tweet Ring bekannte Gruppe korrupter Politiker zu Fall. Die Times zeigte wirklich Mut, obwohl sie eigentlich als gemäßigtes Blatt angetreten war.
So Rick Flaist, ein ehemaliger Redakteur der New York Times. Aber in der Metropole der Ostküste herrschte ein ruinöser Wettbewerb. Als die New York Times 1891 ihren Preis von 2 auf 3 Cent erhöhte, brach die Auflage ein. Der deutschstämmige Verleger Philip Ox lieh sich $75.000, kaufte 1896 die Zeitung, rettete sie vor der Pleite und schrieb selbst den Slogan
All the news that's fit to print.
Er wurde zum Markenzeichen einer Zeitung, die nun den Durchbruch schaffte. Sie erschien auch sonntags mit einer Buch- und Kulturbeilage. Ox steigerte zur Jahrhundertwende die Auflage von anfangs 9.000 auf 80.000 Exemplare. Als der Verlag 1904 umzog, gab die Zeitung der neuen Adresse ihren Namen. Der Long Acre Square hieß nun Times Square. Das Blatt wurde zu einer Institution, sagte Rick Flaist.
I really believe that we
Ich glaube, wir sind die letzte Bastion der sogenannten vierten Macht im Staat, so wie die Funktion der Presse einmal gedacht war, als Wachhund und Kontrolleur der Wirklichkeit. Unsere Aufgabe war es immer, Regierung und die Welt im Auge zu behalten und die Bürger zu informieren.
117 Pulitzer-Preise gewann die Zeitung bis heute, aber keine Story elektrisierte die Öffentlichkeit so wie die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere im Jahr 1971.
I want to end this war.
Ich will diesen Krieg beenden, sagte US-Präsident Richard Nixon Anfang der 70er Jahre und meinte den amerikanischen Waffengang in Vietnam. Aber
I want to end this war.
War eine Lüge. Geheime Papiere aus dem US-Verteidigungsministerium Pentagon belegten, dass Nixon und US-Regierungen vor ihm den Krieg in Südostasien jahrelang systematisch vorangetrieben hatten. Der New York Times waren diese Dokumente zugespielt worden.
Did we have the right to do it? Nothing like this had been done.
Hatten wir das Recht, sie zu veröffentlichen? So eine Situation gab es noch nie,
sagte der 2006 verstorbene damalige Chefredakteur Abraham Rosenthal angesichts der militärischen Details, die die Papiere enthielten. In der Redaktion begann eine erbitterte Debatte über öffentliches Interesse einerseits und nationale Sicherheit andererseits. Schließlich setzten sich die Aufklärer durch. Die Serie über die Pentagon-Papiere ging in Druck.
Letztlich taten wir unsere Pflicht. Aber ich wusste auch, dass die Regierung unter Schock stehen würde.
Der Generalstaatsanwalt untersagte die weitere Veröffentlichung mit dem Verweis auf die nationale Sicherheit. Die New York Times weigerte sich. Letztlich musste das oberste US-Gericht entscheiden. Mit einem 6-3 Votum gaben die Richter der Zeitung recht. Die Pentagon-Papiere wurden veröffentlicht.
Nur eine freie, unbehindert agierende Presse kann wirksam Täuschungen durch die Regierung aufdecken. Und über allen Verantwortlichkeiten einer freien Presse steht die Pflicht, jeglichen Teil der Regierung daran zu hindern, die Menschen zu betrügen und in ferne Länder zu schicken, um an Krankheiten, Kugeln und Granaten zu sterben,
kommentierte einer der Richter das Urteil. Es waren goldene Zeiten für die Printmedien. Die Anzeigengewinne sprudelten. 1987 umfasste eine Sonntagsausgabe der New York Times 1612 Seiten und wog rund 5,5 Kilo. Die Zeitung wurde zur Kernmarke der New York Times Company, eines börsennotierten Medienunternehmens, das aber immer noch im Besitz der Gründerfamilie Ox Sulzberger ist. Diese Kontinuität verhinderte aber nicht das Ende der Erfolgsgeschichte. Mit dem Internet begann die große Krise der Tageszeitungen und dieses Siechtum der Printmedien erfasste zuerst den US-Markt. Live Kramp.
In Amerika haben wir eine doch durchaus andere Zeitungskultur, als wir es hier in Europa und speziell in Deutschland haben. In Deutschland haben wir eine Abonnementkultur. In Amerika wird sehr viel stärker am Kiosk gelesen, Zeitung am Kiosk gekauft.
Weniger Abonnements bedeuten geringere Leserbindung. Als dann parallel die Artikel kostenlos im World Wide Web erschienen, rutschten viele Printmedien in eine bedrohliche Schieflage.
Zeitungen sterben. Dieses Wort kam ja auch erst in den USA auf, als dort die Zeitungskrise ihren Anfang nahm, vor 8-9 Jahren.
Auch eine Qualitätszeitung wie die New York Times blieb nicht verschont. Die Printausgabe verlor Leser sowie Klein- und Werbeanzeigen ans Internet. Dazu kam der Umsatzeinbruch durch die Finanzkrise und hausgemachte Fehlentscheidungen.
Es gibt gerade in den USA eine Entwicklung in den letzten vergangenen Jahren, und das zieht sich bis zurück in die Zeit der Administration von George Bush, dass tatsächlich der politische Journalismus sehr stark in der Kritik war. Und auch die New York Times war sehr stark in der Kritik.
Die Zeitung stand nach den Terrorakten des 11. September 2001 an der Seite der Bush-Regierung. Vor allem der Irakkrieg fand die ungeteilte publizistische Unterstützung der sonst so meinungsfreudigen Zeitung. In einem Leitartikel auf Seite 1 übte die Redaktion im Mai 2003 dann massive Selbstkritik an ihrer Berichterstattung. Noch Jahre später räumte der heutige Chefredakteur Dean Barkett in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel ein,
dass die Seriosität, vor allen Dingen auch die Neutralität nicht mehr gegeben war, dass da Dinge auch bezüglich des Irakkrieges veröffentlicht wurden, die im Rückblick betrachtet weder korrekt noch verantwortbar gewesen wären.
Zudem erschütterte eine Serie von Fälschungen die Glaubwürdigkeit. Ein Redakteur hatte systematisch Reportagen frei erfunden. Für die New York Times und ihre Leser der Sündenfall schlechthin.
Die New York Times hat auch Fehler gemacht. Was hat die New York Times besser gemacht und anders gemacht als andere Nachrichtenorganisationen? Sie hat die Fehler zugegeben. Fälschungsskandal aufgeklärt. Sie hat tatsächlich ein investigatives Team zusammengestellt und hat das entsprechend öffentlich gemacht. Ähnlich hat die New York Times ihren Nachholbedarf bei der Digitalisierung aufgearbeitet in dem sogenannten Innovationsreport.
Dieser interne Report wurde gehackt und in einem Newsblog veröffentlicht. New York Times-Herausgeber Arthur Sulzberger Jr. befürchtete eine Katastrophe, aber es kam ganz anders.
Nur einige Tage später wurde uns klar, was da passiert war. Leute in der ganzen Welt waren völlig verblüfft darüber, dass wir so tief in unseren eigenen Pool getaucht waren und uns gefragt haben, was machen wir richtig und was müssen wir verbessern. Es war ein wunderbarer Weckruf.
Because it really was a wonderful wake-up call.
Die New York Times hatte jeden Stein umgedreht. Und nicht nur Medienprofis applaudierten dieser Selbstkritik. Vor allem die Leser fühlten sich ernst genommen, weil der Report den Zeitungsmachern eine dringliche Botschaft mit auf den Weg gegeben hatte, wie der ehemalige Vorsitzende der New York Times Company, Jack Rosenthal, herausstellt.
Stop being so complacent about your readership.
Seid nicht so selbstsicher im Hinblick auf eure Leser.
Der Report zeigte die Mängel ungeschönt. Selbst eine gute Zeitung und ein Webauftritt reichen nicht mehr aus, auch wenn für diesen Zugriff heute wieder gezahlt werden muss. Arthur Sulzberger.
Der entscheidende Punkt ist, man muss wissen, wo das Publikum ist und was es will. Das heißt nicht, dass unser Journalismus sich ändern muss, sondern dass sich die Präsentation ändern sollte. Die Redakteure müssen größere Verantwortung dafür übernehmen, dass sie Leser finden. Herzlich willkommen in der Welt der sozialen Medien.
Ein schwieriger Spagat und ohne Frage ein Risiko. Qualität und Glaubwürdigkeit halten und gleichzeitig die oft überhitzten Kanäle der digitalen Kommunikation nutzen. Für Chefredakteur Dean Barkett allerdings eine notwendige Strategie.
Das größte Risiko ist, nicht dort zu sein, wo die Leser sind. Das größte Risiko ist, nicht dorthin zu gehen, wo sich Millionen Menschen befinden. Das größte Risiko ist, von dieser Welt fern zu bleiben. Und daher müssen wir experimentieren mit Facebook und Apple.
165 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die New York Times neu vernetzt und dabei offensichtlich vieles richtig gemacht. Sie verdient Geld mit ihren digitalen Inhalten und auch die Kernmarke hat sich erholt. Der Leserschwund wurde gestoppt. Für Live Crump hat die Grey Lady damit ein Zeichen in Zeiten des Zeitungssterbens gesetzt.
Wichtig ist, dass man natürlich das Publikum einbezieht, dass man noch besser versteht, was es möchte. Andererseits natürlich zu seinen eigenen Werten weiterhin steht, zu seinen journalistischen Werten. Und das hat die New York Times gezeigt. Und auch in dieser digitalen Medienumgebung, wo Informationsüberschwang herrscht, sehr viel Erregung und Empörung und Emotionalität in der Öffentlichkeit zirkuliert, da hat die New York Times es tatsächlich geschafft, vertrauensvoll zu bleiben. Das ist der große Vorteil, den die New York Times anderen Medien gegenüber hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Geschichte der New York Times, deren erste Ausgabe am 18. September 1851 erschienen ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.